Herzlich willkommen im Equidemia Podcast. Mein Name ist Selina Skogan. Ich bin die Gründerin von Equidemia und arbeite an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis im Pferdetraining. Bei Equidemia geht es gar nicht so sehr um schnelle Lösungen, sondern vor allem um Kontext. Heute geht es um ein ganz besonderes Pferd. Wir reden über den lieben Konstantin, über seine Geschichte, seine Biografie und darum, was sie mit uns macht, wenn wir genau hinschauen. In dieser Folge habe ich meine liebe Kollegin Anna Eichinger zu Gast. Und Anna und ich, wir kennen uns jetzt nicht erst seit gestern, sondern schon seit vielen Jahren. Wir waren schon öfters gegenseitig im Podcast zu Besuch und haben unsere Arbeit lange parallel begleitet. Anna erzählt heute von ihrem Konstantin, einem Pferd, das aus der Wiener Hofreitschule zu ihr gekommen ist und das sie nachhaltig geprägt hat. Das Gespräch passt ziemlich genau zu dem, worum es auch beim Equidemia Summit geht, wenn wir über das Thema Inside the Horse's Mind sprechen, um Wahrnehmung, Vorgeschichte, innere Zustände von Pferden, eben auch so ein bisschen outside the training bubble, jenseits von Methoden. Genau, mit diesem Blick gehen wir jetzt mal ins Gespräch rein und ich sage als allererstes, hallo Anna, wie schön, dass du da bist.
Hallo Selina, von Österreich nach Norwegen.
Es ist immer wild, ne?
Das ist total krass.
Ja, wenn ich dich angucke, dann sehe ich schon Sommer und wenn ich hier aus dem Fenster gucke, dann sehe ich, dass wir minus 25 Grad haben. Also ein bisschen wild. Ist... ja, aber ich mag das tatsächlich gerne. Also und die Pferde mögen das auch gerne. Die finden alles schöner als ein Grad und Regen. Also das ist überhaupt nicht schlimm. Tatsächlich ist das am Ende des Tages gar nicht schlimm.
Das ist so der heutige Wetterbericht bei uns. Ein Grad
und Regen.
Nieseln und ja.
Ja. Zu mir sagen immer alle, wie hältst du den langen Winter aus? Und tatsächlich halte ich den so bis Ende März, Anfang April ziemlich gut aus. Einfach dadurch, dass es so schön klar kalt ist und die Pferde fühlen sich pudelwohl. Wir haben perfekte Trainingsbedingungen. Der Reitboden ist mit so einem schönen Schnee. Was ist das? Es fühlt sich so ein bisschen an, wie auf Wolken arbeiten. Und die Pferde so schön federn, weißt du, weder zu tief noch zu glatt und so. Ich mag es gern, das finde ich gut. Das macht mir Spaß. Und Mitte April muss ich dann ja immer spätestens ausreisen für ein paar Wochen und dann wiederkommen, wenn der Schnee weg ist. Und dann werde ich ein bisschen wild, wenn ich euch alle grillen sehe und hier ist Schneeschmelze 3 Meter. Es dauert ja einfach, bis 3 Meter weg sind. Habe ich genug.
Ja, also ich habe wirklich den allergrößten Respekt vor dir diesbezüglich. Ich bin nicht der Wintertyp und mir reicht es ja jetzt schon. Also und das ist nicht vergleichbar, aber ja.
Ja. Genau. Aber es fällt mir leichter als in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte in Deutschland mehr Probleme als hier. Da war ich im Februar schon immer gereizt und musste dann immer nach Italien, nach Spanien fahren. Da habe ich immer Kurse im Ausland gemacht, damit ich das so überlebe. Also, ja, you can choose your heart, glaube ich, ist so ein bisschen die Baseline darunter. Aber Anna, lass uns mal zum Thema kommen. Ich glaube, der letzte Podcast, den wir gemacht haben, ist mindestens ein, vielleicht sogar schon 2 Jahre her. Das war zu deinem Paradenkurs. In der Zeit ist ja mega viel passiert. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns gar nicht gesprochen haben, aber zumindest haben wir keinen Podcast gemacht. Und jetzt holen wir mal die anderen ab. Vielleicht magst du erzählen, was so ein kleines bisschen bei dir passiert ist. Was hat sich bei dir verändert, auch thematisch verändert?
Gute Frage. Man hat ja auf den ersten Blick meistens gar nicht so das Gefühl und denkt sich auf deine Frage, ja, was soll ich dir jetzt sagen? Es ist irgendwie alles so weitergegangen wie immer, weil man ja auch im alltäglichen Pferdetun die Veränderungen an sich gar nicht so unmittelbar mitbekommt und dann aber eher im Rückblick. Deswegen gar nicht so blöd, wenn wir so einen kleinen Rückblick machen. Es hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert, generell seitdem ich meine Pferde in Eigenregie halte. Ich denke viel mehr über Haltungsoptimierung, über wie meine Pferde leben nach. Und wie oft haben wir beide auch auf Lehrgängen den Satz gehört, es geht ja um nichts und es geht nur darum, Zeit mit dem Pferd schön zu verbringen. Und genau das mache ich eigentlich. Also ich würde sagen, dass in den letzten Jahren komplett mein Anspruch oder mein Leistungsanspruch sich extrem gewandelt hat. Ich bin in meiner Generation, ich denke mir, dir geht es da auch so, wir sind ja irgendwie in einer Leistungsgesellschaft groß geworden. Es gibt
Absolut,
immer
ja.
einen Optimierungszwang oder ein, man muss sich irgendwo entwickeln und man muss die Entwicklung immer im Tun suchen und in was Größerem. Und durch das Zusammensein mit meinen Pferden habe ich einfach so viele Kleinigkeiten ganz anders wahrgenommen, die einfach wunderschön sind und die, auch wenn es natürlich nach wie vor ein sehr erhebendes und sehr spannendes Gefühl ist, wenn sich der Konrad unter mir kraftvoll im Rumpf hebt, ist es trotzdem aber so, wenn der Konrad sich neben mir einen Schlafplatz aussucht im Sand, das ist einfach, ja,
Ja, das ist schön.
das
Ja.
schönere Gefühl oder auch die Abenteuer, die man gemeinsam im Wald erlebt und. Also es sind so die Kleinigkeiten, auch wie so Herdenstruktur funktioniert, wie meine Pferde untereinander sind, welche Aufgaben sie übernehmen. Das wäre mir früher eingestellt natürlich auch nie so aufgefallen. Klar kamen da auch mal zum Beispiel nicht pferdeaffine Verwandte, Freunde mal zu Besuch, sich das anschauen. Aber das ist jetzt zum Beispiel total spannend, wenn meine Mama ist ja so gar nicht, also die hat einfach Respekt vor den Pferden. Trotzdem geht sie gern mit mal auf die Koppel. Und da ist zum Beispiel unser Armena einfach derjenige, der sofort merkt, wenn jemand die Koppel betritt, der sich nicht ganz sicher ist und der dann seinen wilden Lusitano in Schach hält und so ein bisschen die Mauer macht. Und das sind aber so Dinge, die, ja, die sind mir erst wirklich bewusst geworden, als meine Pferde so als Herde miteinander ja, gewohnt haben. Und im letzten Herbst habe ich auch noch zwei neue Einsteller, zwei Irish Cobs dazu bekommen, was auch sehr süß ist, weil der eine, der schwarz ist, ist jetzt Schnucksis Pony geworden. Also Schnucks hat ein Pony
Oh,
gekriegt.
wie süß.
Und ja, man sagt ja auch oft immer über bestimmte Pferderassen, die wären da quasi Rassisten. Also ich dachte mir auch, wie wird das werden mit den Schimmeln? Aber die sind der Meinung, der Tradition der spanischen Hofreitschule oder Piber entsprechend, es muss immer ein schwarzes Pferd oder ein dunkles Pferd da sein. Dann gibt es einen Glücksbringer, haben die das auch ganz, ganz lieb gemacht, den Flash heißt da zu integrieren.
Oh, wie süß. Ja, wir haben auch einen Irish Cob jetzt zwischenlaufen. Der hat ja gerade seine 1,35 geschafft. Aber der
Oh.
ist auch Everybody's Darling. Der ist einfach so niedlich. Ich würde fast sagen, jeder braucht einen Welsh Cob, einen kleinen Welshie irgendwie da dazwischen rumrennen. Der ist einfach großartig. Der macht wirklich viel Freude.
Ja.
Du hast ja einen sehr deutlichen Hang zu Schimmeln. Das kann man ja jetzt. Man kann es nicht
Das
wegdiskutieren irgendwie.
Du, das Lustige ist, wie ich glaube, Miss Ellie hieß die Stute, die auf dem
Die
Kandahlenbuch
Trakehnerstute
war.
vom Band, ne? Ja.
Ja, genau. Genau, und die stammt ja aus der Trakehner-Linie der Kassette. Und ich bin ja neben einem Trakehner-Gestüt groß geworden und mich hat dieses Buch vor allem sehr attrahiert, weil wegen dem Titelbild und wegen dem Pferd, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist doch die Chaldea, auf der ich reiten gelernt habe. Also, da gab es eine direkte Verwandtschaft zu diesem Pferd, auf dem ich reiten gelernt habe, war natürlich auch ein Schimmel. In dem Gestüt gab es wenig Schimmel, mehr bunte Pferde, trotzdem waren die ersten zwei Pferde, die ich da geritten habe, auch Schimmel. Es ist irgendwie so an mir hängen geblieben. Aber nein, ich habe keine besondere Pferdeputzleidenschaft, Silke.
Bist du dir ganz sicher?
Ich bin mir zu 100% sicher und ich denke mir jedes Mal, wenn ich Videos von Kollegen anschaue, die Pferde haben mit viel Weiß, die haben da einen anderen Ehrgeiz als ich, was die Sauberkeit der Pferde betrifft. Und ich habe jetzt auch kein Solarium zum Beispiel im Stall, weswegen ich meine Pferde im Winter jetzt nicht wasche und wenn die eine Decke tragen, dann ist der Schweif einfach mal von dem Schimmel eher gelblich und ja, dann ist das so.
Dann ist das so. Gott sei Dank mit dem. Das ist einer der Vorteile an viel Schnee. Die Pferde sind ziemlich selbstreinigend.
Allerdings.
Also das ist wirklich eine ziemlich gute Sache. Ich brauche da nur mit so ein bisschen so mal so. Da sieht auch keiner, wenn ich die 5 Wochen nicht geputzt habe. Das funktioniert ziemlich, das hat die Natur ziemlich gut gemacht. Da bin ich echt aus der Nummer raus. Aber lass uns mal einmal zurückgehen zu den Sachen, die sich bei uns entwickelt haben in den letzten Jahren, als du gerade gesagt hast, ja, tatsächlich, da ist viel passiert. Muss ich auch kurz drüber nachdenken. Ich habe gestern, Facebook hat mir eine Erinnerung ausgespielt von vor 4 Jahren. Da war mein Schimmel, meine Segovia, noch drauf und kurz danach ist sie verunfallt. Das war das erste Pferd, genau, das erste Pferd, was ich verloren habe und dann ging es los. Dann wurde es irgendwie wild hier. Da ist also in meiner Arbeit ist ganz klar der Fokus, auch Mangel an trainierbaren Pferden, ganz klar der Fokus gegangen, weg von wie mache ich, dass es was macht, hin zu wie geht's uns gut gemeinsam, wie können wir Zeit auch jenseits der Reitbahn schön verbringen. Ich bin ein großer Fan von Scentwork geworden. Ich habe gestern noch mit meinen Pferden, wenn ich den zum Füttern raushole, dann verstecke ich den immer Sellerie im Paddock und danach gehen wir dann zusammen Spuren suchen. Das ist immer ein Mordsgaudi und weil die das alle schon so professionell machen, kann ich es mittlerweile in der Gruppe machen. Also ich bin in solchen Sachen wirklich professionell geworden. Dafür bin ich aus der Reitbahnarbeit, zumindest aus der aktiven Reitbahnarbeit, so ein bisschen raus und habe ja im Moment leider kein reitbares Pferd mehr. Das dürfte sich gerne auch mal irgendwann wieder ändern. Ich komme dich mal im Herbst besuchen, wenn ihr in Piber Pferde rauszieht zum Verkauf. Vielleicht kommt hier ja auch noch ein Schimmel hin. Aber das hat ganz viel, also das hat ganz viel, um wieder den Bogen zurückzuschlagen zur Arbeit und auch zum Mental Wellbeing. Das hat ganz viel mit meinem Fokus gemacht. Das hat ganz viel eben auch geguckt, wie, wenn wir es so schön miteinander haben können, wie kann ich das in die Reitbahn transportieren? Und nicht, wie kann ich irgendwie in der Reitbahn machen, was ich glaube, was gut ist. Aber mein Pferd hat vielleicht eine ganz andere Meinung. Gab es bei dir auch solche Wendepunkte?
Ja, also wo du sagst Sandwork, wir verstecken ja gerne Hagebutten im Pferdebett, im Unterstand und auch spezielle kleine Knabberhölzchen, die die nicht leicht zu finden sind. Also da, auch damit beschäftigen sich die Pferde. Und ich würde mal sagen, wie oft ist es uns passiert, als wir jetzt noch beide sehr aktiv mit den Pferden, sage ich mal, gearbeitet haben, dass wir uns auf Sommerakademie oder bei irgendwelchen Meetings getroffen haben und festgestellt hatten, lustig, wir haben unabhängig voneinander, ohne dass wir das abgesprochen haben, an ähnlichen Themen gearbeitet. Mhm. Und ich weiß nicht, wie soll ich das jetzt sagen? Also mir tut es fürchterlich leid, dass du so viel schlimme Erfahrungen in den letzten Jahren bei deinen Pferden machen musstest, Gesundheitsthemen etc. Und dass das von so vielen Tiefen auch begleitet war. Ich bin mir aber auch sicher, so wie ich dich kenne, dass du dir deine Höhen da draus ziehst, quasi.
Ja, ich habe viel gelernt. Ich habe viel gelernt,
Also ich hatte ja nur mit der Dappi sozusagen diese Erfahrung zuletzt, aber vielleicht war es auch diese eine Erfahrung, die mit dazu beigetragen hat, alles nicht mehr so extrem wichtig zu sehen. Also es ging jetzt allen meinen Pferden grundsätzlich gut und trotzdem hat sich aber die Notwendigkeit nach mehr Leichtigkeit in mir selbst so dargestellt. Also soll heißen, natürlich habe ich mir über ausbilderische Themen Gedanken gemacht, aber ich hatte auch ganz das große Bedürfnis weg von, oh mein Gott, wenn wir jetzt nicht alle Hanken so und so beugen, dann wird das Pferd, nein, das Pferd geht nicht kaputt, das Pferd wird nicht
es wird nicht sterben, wenn es einen falschen Schritt macht.
Wenn es keine Schulparade mit 5 Jahren oder 4 Jahren oder sonst was kann. Ich sehe Pferdeausbildung viel entspannter und ich würde mir es war ein guter Prozess des Lernens, so genau hinzuschauen, um meinen Werkzeugkoffer aufzufüllen. Mhm. Aber ich maße mir heute viel weniger an, dass ich mehr Bescheid weiß über das Pferd. Die Pferde wissen es einfach besser. Und ich sehe das einfach viel, viel entspannter.
Ja, du hast mir, als wir letztens telefoniert haben, hast du mir erzählt, dass du deinen Kleinen draußen im Gelände angeritten hast.
Also die letzten zwei Pferde. Man kann das eigentlich ganz lustig sagen, dass sowohl bei Konrad als auch Amena, ich hätte denen ja beiden auch etwas mehr Zeit gegeben, grundsätzlich im Stall damals anzukommen. Damals waren wir eingestellt. Aber bei beiden war es ja so, dass nach der Kastration der Verdacht einer Samenstrangfistel im Raum stand und natürlich auch viel medizinische Nachsorge gemacht werden musste und auch kontrollierte Bewegung. Das heißt, Konrad war gerade drei, der Amena war 2 Jahre und 8 Monate und ich habe da schon quasi mit Führtraining und so weiter angefangen, weil ich die ja spazieren führen musste. Und der Lipizzaner an sich ist ja auch ein Pferd, das wahnsinnig gern gefallen möchte. Und dann haben die ersten Sachen verstanden. Und dann hätte ich die ja nochmal dann nach Genesung in Pause geschickt und einfach nur Sommerweide. Aber die wollten unbedingt auch was tun. Und die haben schon, würde ich jetzt sagen, das ganze akademische Programm, alles, was wir am Boden machen können, bis zu einer sehr fortgeschrittenen Reife vor dem Anreiten erlernt. Mit Freude auch. Rückblickend würde ich bei Konrad da ein bisschen anders vorgehen. Also der hat zwar ein riesiges Talent für statische Haltearbeit, also in einer Levade gefällt er sich nach wie vor am allerbesten. Das ist ja, also da fühlt er sich einfach wie der Kaiser, der Krone und Zepter in den Hufen hält oder wie auch immer. Aber genau, und bei Mandrak und Schnucksi habe ich das dann recht anders gemacht. Also da habe ich wirklich sozusagen klar, ein bisschen Bodenarbeit und Longieren gemacht, damit wir eine gemeinsame Sprache finden. Aber dann ging es sofort ab ins Gelände. Also wir hatten dann einfach auch die Möglichkeit, sehr schön ins Gelände zu gehen. Aber sobald ich in einer sicheren Umgebung nach vor, zurück, nach links und nach rechts konnte und anhalten und das sicher war, sind wir einfach im Gelände spazieren gegangen. Und dann mit Sattel und ich glaube beim Mantrag. Ja, ich glaube, beim Mantrag bin ich zwar in der Halle mal auf- und abgestiegen, aber so wirklich den ersten längsten Ritt habe ich ihn einfach bei so Baumstämmen geparkt, bin drauf und ja, das lief.
Ich glaube, das ist für mich auch nach wie vor immer noch der Kern der Boden- und Longenarbeit, dass wir eben diese gemeinsame Sprache aufbauen können und dann ja kommunikative, aber eben auch pädagogische Werkzeuge haben. Das ist für mich immer noch das, was quasi die akademische Arbeit besonders auszeichnet, dieser Fokus auf das Pferd als Schüler und wir bilden eine Sprache aus und wir haben pädagogische Mittel, um das zu erklären. Und wenn es mit dem ersten Versuch nicht klappt, dann haben wir noch Weg A, B, C irgendwie in der Tasche, um das zu erklären. Was ja nicht bedeutet, dass das Jungpferd dann automatisch in diesem engen Rahmen irgendwie gearbeitet werden muss oder geritten werden
Genau.
muss oder ne, so, you name it.
Also ich habe auch wirklich beim Mantrag, nachdem der die Frontposition auch, der ist halt ein Stierkampf-Pferd. Das heißt, das würde ihn frustrieren. Er sieht dann natürlich auch klar seine Aufgabe ich chase jetzt was vor mir ist.
Hat der Hütetrieb, sagt man
Ja.
beim Pferd ja gar nicht, Cow Sense, ne, sagt man beim Pferd.
Ja, genau. Wir haben ja auch eine Einstellerin von uns hat ja 4 kleine Zwergziegen und 2 total süße Schafe. Frag mich nicht nach der Rasse, aber ich glaube, so würde der kleine Prinz ein Schaf gezeichnet haben wollen. Wenn diese Sechsertruppe die Jungs besuchen geht, ist Mandrak natürlich immer komplett aus dem Häuschen. Also er liebt seine kleinen Ziegen. Der würde schon gern was hüten, sage ich jetzt mal. Und in der Frontposition so, also rumbitzeln war nie so seins. Der hat einfach Sachen extrem schnell gelernt. Den konnte ich innerhalb einer Woche an der Aufstiegshilfe einparken und das aus vollstem Galopp. Er ist bei A, ich bin bei C in der Halle und hebe die Gerte und der kommt angaloppiert und parkt sich zum Aufsteigen ein. Und da waren wir weit von Aufsteigen entfernt. Aber wenn ich dann gesagt hätte, du, der Unterkiefer, der rotiert dann nicht so in die eine Richtung, das hätte ich noch gerne in der Stellung besser und, und. Da habe ich einfach gemerkt, dass ich diese fröhliche Natur dieses Pferdes so durch Zwangseinschulung, auch wenn man jetzt keine Zwangsmaßnahmen ergreifen kann, Aber die Frage ist für mich dann noch viel weiter gegangen. Wir haben ja so oft darüber diskutiert, wir longieren ohne Hilfszügel und so weiter, weil wir wollen, dass das Pferd Nein sagen kann. Aber wo fängt das Nein eigentlich auch an? Und wenn ich merke, das Pferd ist ja physisch grundsätzlich zu allem in der Lage, also es stirbt jetzt auch nicht, wenn der sich in der Rechtsstellung noch ein bisschen schwerer tut, hat mich der einfach auch kreativ werden lassen. Und wir haben zum Beispiel dann ganz viel am Halfter longiert. Dem hat das viel besser gefallen, das einfach nur aus den Schenkelhilfen herauszuarbeiten. Aber ich war auch nie so pitzelig, dass ich jetzt sagen würde, ja, okay. Also ich kam nicht zu dem perfekten Ergebnis wie mit Amena und Konrad. Und es war aber, verzeihen Sie mir die Sprache, Frau Selina, es war scheißegal. Wir hatten eine super, trotzdem eine mega tolle Zeit. Ich kann mit dem überall hinreiten. Wenn wir 18 Kilometer im Wald unterwegs waren, dann war der einfach mega happy.
Mhm.
Und wir konnten kraxeln, rauf, runter, neue Wege erkunden und er immer super happy mit dabei. Ein glückliches Pferd und das mit all den Inhalten, die wir in der Halle oder im Viereck machen, das kam nach und nach. Aber es war halt einfach noch nicht alles perfekt da, bevor ich den nächsten Schritt angegangen bin.
Also du hast jetzt hier ganz viele Themen aufgemacht. Ich versuche das mal so ein kleines bisschen einzufangen. Das eine Thema, was du aufgemacht hast, ist das, wo fängt Nein an?
Ja.
Ja. Und wenn wir jetzt sagen, das Pferd ist ein Schüler, dann müssen wir uns ja auch mal überlegen, wie würden wir es mit unseren Kindern machen oder wie machen wir es mit unseren Kindern, unseren Hunden, unseren, ich weiß nicht was, und wollen wir uns auf das fokussieren, auf das kleine Detail fokussieren, was vielleicht gerade noch nicht klappt? Oder wollen wir uns auf die vielen Dinge fokussieren, die eigentlich schon gut sind und dann auch so ein bisschen im Vertrauen sein von, wird schon kommen, ne? Haben sie bis jetzt alle gelernt, wird schon kommen. Ja, ich hatte letzte Woche dazu einen wunderbaren Unterricht mit einer Schülerin, die gesagt hat, also ob wir jetzt mal ein bisschen, die ist mit einem Reha-Pferd zu mir gekommen und wir haben uns da verschiedene Themen aus der Ganganalyse angeguckt und die kleine Maus wollte sich gar nicht mehr bewegen, haben das ganz gut auf die Reihe gekriegt und haben dann ziemlich viel mit Reha-Tools gearbeitet. Sie gesagt, also sie würde sich ja schon freuen, wenn ihr Pferd einfach mal eine Runde in Stellung und Biegung traben könnte. Sie gesagt, ja, aber das macht sie doch schon. Und dann guckte die Schülerin mich an und sagte, ja, aber wir haben das doch gar nie geübt. Naja, also die meisten Pferde wollen halt sehen, wo sie hintreten. Und wenn nichts dagegen spricht, also du das weder verhinderst, noch das Pferd irgendwas wehtut, dann machen die, das funktioniert, da brauchen wir nicht viel für üben.
Richtig, ja.
Und dann haben wir uns das mal so ein bisschen angeguckt, habe gesagt, pass auf, und jetzt hältst du mal hier ein bisschen mehr fest oder lässt mal da ein bisschen mehr los. Und immer dann geht die Biegung kaputt und dann ist sie halt da und dann sagt sie, ach krass, ach wild. Aber ich finde, wir müssen das gar nicht, das steht ja nicht gegeneinander, dass entweder wir arbeiten an Details oder wir haben Bewegungsfreude, sondern eigentlich geht es ja Hand in Hand.
Ja, und vor allem, es gibt ja auch, also so wie du sagst, ne, man kommt dann vielleicht schnell in den Gedanken, ja, aber ein bisschen Disziplin etc. tut schon gut, weil, wie gesagt, mir ist natürlich auch daran gelegen, dass meine Pferde weder einen Hufschmidt noch ein Tierarzt umbringen.
Ja.
aber ich halte es schon auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel auf mein großer Winterpaddock-Bereich heißt ja der Strand sozusagen, weil wir dort so einen Quarzsand aufgeschüttet haben und das schaut wirklich aus wie am Strand.
Großartig.
Und wenn ich also auf den Strand gehe, dann entscheiden auch die Pferde und meistens ist es Mandrak, der als erster dasteht und gleich mal unbedingt mitkommen möchte.
Mhm.
Kann aber natürlich auch ein anderer sein.
Mhm.
Und, ich habe dann, wenn es nicht irgendwie zwingend notwendig ist oder ich habe ein Training mit einem bestimmten Pferd, dann dürfen die sich das schon auch aussuchen. Und dann kommt auch meistens die Frage, ja, aber wenn du dann musst, ja, wenn ich muss, also wenn ich in einer Reihenfolge dem Schmied zum Beispiel die Pferde bringen muss oder was auch immer, das ist nie ein Thema. Trotzdem versuche ich meinen Pferden einfach weit mehr Mitspracherechte zu geben, weil wir entscheiden so viel.
Mhm.
Letzten Endes habe ich ja auch entschieden, welche Pferde bei mir einziehen und welche Herdenkonstellation. Mhm. Das hätte schief gehen können. In Wahrheit bin ich so froh, weil Amena und Mandrak sind einfach die allerbesten Brudis. Also das ist, die sind so eng miteinander befreundet und so lieb. Und die Konversanen sowieso auf einem Buckel. Und jetzt haben sie auch noch die anderen zwei Kleinen quasi integriert. Also das ist schon natürlich auch viel Glück, weil ich kenne natürlich auch Schüler, die ihre Pferde in Eigenregie halten, wo nicht immer jede Herdenkonstellation glücklich war. Aber ich denke mir einfach, man muss sich auch zurücknehmen mit den Entscheidungen oder mit dem Wollen, was man vom Pferd will, weil sonst hat man gar nicht mehr so die Offenheit. Und das ist schon auch dem Mandrak sehr zu verdanken, dass ich aus dem müssen, 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 tun, tun, tun und immer eine To-Do-Liste und sehr busy sein und so weiter rausgekommen bin. Und ja, der konnte vielleicht noch nicht, will wahrscheinlich in dem einen oder anderen Lehrgang sehr viel an seiner nicht so konstanten Formgebung kritisiert werden oder. Aber das, was der an Kleid auch gelehrt hat, überbieten. Weil, ja, und das hätte ich, oder das wäre meine große Angst gewesen, durch zu viel Einschulung diese Fröhlichkeit auch im Keim zu ersticken.
Ja, finde ich einen ganz
Und
wichtigen
von
Gedanken.
der
Und
habe ich so viel mehr bekommen.
ja, finde ich einen ganz wichtigen Gedanken. Und ich finde auch, da ist schön, dass du das gerade angesprochen hast, das Unterscheiden zwischen wann können wir Wahl lassen und wann eben nicht, ne? Wenn der Tierarzt da ist, dann frage ich mein Pferd nicht, ob es jetzt gerne ins Halfter kommen möchte, sondern dann müssen wir das jetzt machen. Punkt. Aber wenn ich die Möglichkeit habe im täglichen Leben, dann ist es ja großartig, wenn ich so viel Wahlfreiheit wie möglich lassen kann. Und ich finde es ganz total fair, einfach auch dem Pferd gegenüber, diese Unterscheidung zu machen zwischen, jetzt müssen wir das machen, Halfter geht auf, los geht's, ab auf den Hänger. Bei mir ist es ja immer mit Hängerfahren verbunden, fahren dann eine Stunde in die Klinik. Oder eben auch, ne, der Tierarzt ist da, wir gehen da jetzt hin. Und jetzt müssen wir auch stillhalten und das auch vorher zu trainieren. Oder eben, heute ist ein normaler Trainingstag. Hast du Lust, was mit mir zu machen? Wie geht's dir gerade? Total verschiedene Voraussetzungen und ja, total wichtig. Du, ich würde gern mit dir über den Konstantin sprechen, denn du hast ein neues Pferd bekommen. Lange Geschichte, da reden wir gleich drüber. Du hast viel von ihm lernen dürfen. Und du wirst im Summit sehr ausführlich seinen Weg dokumentieren und zeigen, ja, was du von ihm, aber was er von dir lernen durfte und wie stark die emotionale Komponente da reingespielt hat. Aber jetzt erzähl doch mal erstmal, wer ist denn der Konstantin? Wer ist das denn, der
Der
neue Schimmel in deinem
Konstantin,
Leben?
der Konstantin ist mein Schwager, könnte man sagen, weil die große Liebe meines Lebens ist ja sein großer Bruder, der Konrad, oder wie er heißt, Conversano Aquileia der Erste. Demnach ist der Konstantin der Conversano Aquileia der Zweite. Rückblickend
Ich
macht
raste
es.
aus, dass die auch noch Nummern haben. Das ist unglaublich. Ja.
Ja, natürlich. Also, es gibt ja mittlerweile auch eine Schülerin von mir, besitzt ja Maestoso Amena den Zweiten.
Großartig.
Muss man ja dann benummern, sozusagen,
Wenn die
beziffern,
Namen
weil
sich
sonst.
wiederholen, ne?
Ja, genau. Genau. Und ich habe den, ja, also rückblickend vielleicht ganz lustig, dass ich den Konrad Konrad getauft habe, weil ich hätte ihn ja auch Aquileia nennen können, so wie ich den Amena Amena nenne. Aber offensichtlich wusste da. Gab es da schon einen Wink irgendwoher, dass ich da spezielle Namen brauche? Ich weiß es auch nicht. Ja, ich habe ihn zuerst gesehen 2018 auf der Alm, auf der Stubalm in der Nähe von Piber, wo die Hengste den Sommer verbringen. War natürlich neugierig. Ich wusste, der Konrad hat einen kleinen Bruder. Da wollte ich mir die Verwandtschaft einfach anschauen. Und ja, das war total klar, dass der in die spanische Hofreitschule gehen wird. Ganz toller Hengst, ein Kraftpaket schon damals und offensichtlich auch die richtige Größe. Konrad war ja raus, weil zu klein. Ich muss dazu aber sagen, Konstantin ist jetzt kleiner als Konrad, was aber sich sicher noch ändern wird. Also der ist auch schon in den letzten Monaten wieder größer geworden. Ja, und das Pferd ging dann in die spanische Hofreitschule und ich habe dann eigentlich 5 Jahre lang nichts von ihm gewusst, außer dass ich vielleicht mal, wenn von dort Videos oder sowas geteilt werden oder Bilder, jetzt schreiben sie ja immer öfter, was ich sehr schön finde, auch den Pferdenamen dazu. Vorher war das auf Social Media so eine namenlose Geschichte und ich finde, das sagt ja auch viel. Aber ja, und dann war es so, dass mich jemand aus der Ritterschaft gefragt hat, ob ich eventuell ein Pferd anschauen könnte in Piber und vorab ein Video machen, ob sich da der Besuch lohnen würde. Und schaue dann halt auf die Verkaufswebseite, damit ich den vollen Namen von diesem Pferd weiß und da anrufen kann und ja, einen Termin machen und sehe auf der Seite, zum Verkauf angeboten wird Conversano Aquilea der Zweite. Interessant. Und er stand dann ein Jahr auf der Verkaufsliste. Und
das
dann gab es,
ja.
Also der ging nicht weg. Und dann kam eben nochmal ja, der Kontakt zustande. Und einige Gespräche folgten und würdest du nicht und das wird doch so gut passen und so weiter und schau ihn dir doch an.
Also wir hören, du bist natürlich mittlerweile auch ganz gut bekannt mit den Kollegen aus der Hofreitschule, vor allem
Aus
aus
Piber
Piber.
vor allem, ja.
Nicht nur, weil du da selber Pferde gekauft hast, sondern weil du auch immer mal wieder den einen oder anderen Lipizzaner mit einem Menschen matchst.
Ja, also wenn ich das jetzt rückblickend abzähle, sind das mittlerweile so viele positive Matches. Also man könnte sagen, ich bin Tinder für Menschen, die Schimmel suchen anscheinend.
Ja, offensichtlich, ja.
Genau, und ja, und ich weiß noch, dann hatte ich 2 Wochenschüler aus Deutschland da und kommt der Anruf aus Wien, ich heb ab. Ja, also ob ich nach Wien fahren würde und den reiten. Der ist halt jetzt nicht am Heldenberg, sondern in Wien in der Spanischen, ob ich da reiten will.
Okay.
Genau so.
Ich würde ja schon einiges tun, einfach nur mal, um in dieser Reithalle zu stehen und da irgendwie, ja.
Ja, und dann war es der heißeste Tag im Jahr. Und so ähnlich wie es mir Schnuppe ist, dass meine Schimmel vielleicht mal einen gelben Schweif haben. So ähnlich halte ich es jetzt mit mir. Also im Sommer bin ich konsequent eher mit Sneakers unterwegs als jetzt mit Reitstiefeln, weil es einfach zu heiß ist. Und dann dachte ich mir, oh shit, der heißeste Tag im Jahr mitten in der Stadt und ich muss mich da natürlich auch voll aufmagazinieren im Sinne von ordentlichen Reithosen und Stiefeln. Ja.
Du
Und
wolltest sagen, Flipflops kommen dann nicht so gut beim Probereiten an.
nein, eher nicht.
Nicht so. Habe ich
Also
mich
ich
fast
dachte mir noch, wie käme das jetzt an, wenn ich mit dem Kabesal und einem Filzpad komme und sage,
genau.
das geht schon so.
Das geht schon. Warte, ich ziehe die Schuhe kurz auf.
Und ja, und dann habe ich auch direkt eben dort, ja, man betritt die Hofreitschule, wird am Auto abgeholt. Ach, Sie kommen wegen dem Aquilea. Er steht schon gesattelt in der Box.
Wow.
Okay.
Okay. Ja, das wolltest du eigentlich nicht so. Okay, verstehe.
Genau. Und dann wurde er mir zunächst mal von, weiß nicht, Bereiter, Anwärterin, Levin, Lehrling ein bisschen vorgeritten. Und dann habe ich mich selbst, oh, das war das Schlimmste, Selina. Ich steige ja nur noch, vor allem nämlich dadurch, durch die viele Zeit
Ja.
in Pads reiten und so, ne?
Ja.
Und ohne Steigbügel parkt man seine Pferde ja immer an einer Aufstiegshilfe.
Ja.
Und auch im Wald, ich mag das einfach nicht, wenn sich der Sattel verzieht und
Nein, das ist
wenn
auch
man da
einfach gar
irgendwie
nicht
dran
schön.
baumelt,
Nein.
ja?
Ich finde, das hat was mit Respekt zu tun. Das, ja.
Richtig. Aber da gehört es halt noch zum alten Ton oder Tradition. Man steigt normal, wie man das früher vielleicht gelernt hat, auf. Und ich so, Gott, kann man mir jetzt. Gott sei Dank war
Kann
das
ich
Ding
einmal
vor mir
hochmachen?
groß. Gott sei Dank hatte die so lange Steigbügel, weil sonst wäre ich da ja gar nicht mehr hochgekommen. Naja, und dann, ja, dann bin ich ihn da geritten und war sehr erstaunt, weil wir, ja, die Dinge, die ich halt, also oder die Dinge, wo meine Pferde sehr leicht drauf reagieren, das war da halt einfach gar nicht so der Fall. Also ich hatte eine Schulter herein, abgefragt im Schritt, Taktverschiebung.
Ach,
Und
scheiße,
habe
super.
die Schulter gar nicht bewegen können. Also das heißt, so ein bisschen mal reinfühlen, aber mir war es dann überhaupt nicht wichtig, irgendwelche Inhalte oder sowas zu testen, sondern ihm dann ein gutes Gefühl zu geben. Und ich glaube, das ist dann auch ganz gut gelungen. Er ist ja auch überhaupt nicht happy mit dem Gebiss. Also das hat er, glaube ich, für sich nie so ganz verstanden, wie er ein Gebiss tragen kann und dass er nicht ein Gebiss ertragen muss, sozusagen.
Verstehe.
Und ja, dann gab es noch danach eine Kuschelsession nach dem Reiten in der Box
Und
bei
da war
ihm.
eigentlich schon vorbei, ne?
Ja, da hat er
Eigentlich war schon
seine
vorbei, als
Nase
du hingefahren
natürlich
bist, ne? Ja.
auf meine Schulter gelegt und ja, genau.
Ja. Der Rest ist Geschichte, genau.
Exakt. Und dann kam er ein paar Wochen später, kam er dann zu mir.
Was ist dir aufgefallen, als er die ersten Tage bei dir war? Das ist ja schon, also ne, ich gehe ganz sicher davon aus, dass sie sich in der Hofreitschule sehr viel Mühe mit den Pferden geben. Trotzdem ist der Lebensalltag ja ein ganz anderer als bei dir am Hof. Wie war das? Ist er da gut mit klargekommen?
Ja, also es war ja mitten im Sommer und ich hatte da meine Pferde ja nachts auf der Weide draußen. Habe ihm dann meine liebe Pina zur Seite gestellt, weil für mich auch sowieso der Plan war, sie aus der Gruppe raus zu integrieren, weil er war ja doch 9 Jahre lang Hengst. Und Pinchen ist jetzt dann auch bald Mitte 20. Also das heißt, sie da irgendwelchen Herrenkämpfen auszusetzen, das wollte
Nee.
ich nicht. Aber für sie, die auch eine extra Portion Heu vertragen kann, also wir hatten dann das Sommerprogramm,
Das
dass
ist
sie
gut, ja.
frei am Hof rumlief und dort einfach Rasenmähertätigkeiten
Übernommen hat,
vollführt hat.
ja.
Genau. Und am Abend mit dem Konsti gemeinsam in der Box war. Und er war in den Abendstunden, bevor es für die anderen auf die Weide ging, neben den Jungs draußen. Was mir natürlich aufgefallen ist, sind primär eine extreme Schüchternheit. Also ich habe das bei keinem Lipizzaner, egal in welchem Stall wir waren, erlebt. Wenn ich einen aus Piber geholt habe, dann haben die immer eine extreme Portion Selbstbewusstsein mitgebracht. Und er war aber so schüchtern, dass er eigentlich, er hat sehr lange gebraucht, um aus dem Hänger auszusteigen. Ich bin auch über den Frontausstieg raus, weil ich mir auch gedacht habe, die Hinterhand, also da habe ich so das Gefühl, er hat nicht so viel Gefühl hin. War ich jetzt nicht rückwärts rausschicken irgendwie. Er hat da auch wesentlich älter ausgesehen.
Wie alt
Also
ist er jetzt?
er ist jetzt 10 und ich hätte ihn aber, also wenn ich jetzt nur die Hinterhand alleine betrachte, hätte ich ihn locker 10 Jahre älter
Ach
geschätzt.
krass, ja.
Und dann habe ich mir gedacht, ich stelle ihn tagsüber, wenn es eben so heiß ist und meine Jungs auch über Mittag drin sind, nehmen die fröhlichste Natur, die es gibt, nämlich den Mantrak. Und Mantrak ist halt: Hallo, wie geht's dir? Wer bist du? Was erzählst du mir? Und Konstantin stand in der anderen Ecke der Box so: Wow.
Oh, wow, ja.
Ja. Aber Mantrak ist einfach, der hört nicht auf. Also das ist wie so ein Disney-Pixar-Film, ja. Also wenn sich zwei finden oder so, Timon und Pumba, keine Ahnung. Ja,
Ja,
also
verstehe.
der macht alles wieder gut. Und neben den Jungs war es aber so, dass sich gleich Konrad und Schnuckes dazugestellt haben und sofort ein Konversanentrio da war. Und Konstantin hat das dann, am Anfang hat er sich wahnsinnig an mir orientiert. Ich habe auf seinen abgesteckten Paddocks Unkraut beseitigt und er war mir eine große Hilfe. Und mit der Zeit, innerhalb der ersten Woche hat sich das aber gewandelt, dass er dann eigentlich immer mehr von mir weg und am Zaun zu den anderen ist. Und das hat mich schon sehr gefreut, dass er sich weniger an mir orientiert hat, als an seinem großen Bruder dann letztendlich. Und dann habe ich eigentlich nur noch die Eisenabnahme hinten abgewartet.
Ja.
Und ihn dann recht schnell integrieren können. Also Der letzte Punkt war, dass ich die Fotos aus Piber bekommen habe, wo die im Kindergarten waren. Und es ist ja so, Amena ist jetzt noch 9, Konsti 10, Konrad 11. Also das heißt, die haben sich alle drei gekannt. Und wie ich da die Fotos bekommen habe, dass Konrad und Konstantin vor allem ganz oft nebeneinander immer waren, wusste ich irgendwie, da wird nichts schiefgehen. Ja, und man wird die große Rauferei, genauso wie sie stattgefunden hat, eh im Summit sehen. Also die einzig wilde Situation, und die sieht viel wilder aus, als sie ist. Also kein Pferd hat sich verletzt, gar nichts. Aber sie haben sich trotzdem ausgemacht, dass der große Bruder der Chef ist. Ja, und dann durfte er einfach wieder Pferd sein.
Also was ich jetzt höre, ist, finde ich total spannend. Ne? Einmal beschreibst du, denn die Pferde kommen ja, wenn die Lipizzaner, wenn die aus Piber kommen, kommen ja aus einer fantastischen Aufzucht. Wir können uns ja eigentlich nichts Besseres wünschen als jahrelang frei auf der Alm. Ab und zu werden sie mal gestreichelt, die Hufe werden mal nachgeguckt, aber ansonsten können die da einfach Pferd sein. Das heißt, eigentlich sind die ja mit einem super Sozialsystem ausgestattet, haben eine gute Sprache, haben gutes, ja, so. Alles Mögliche. Und trotzdem war es für ihn total schwierig, in den Kontakt zu kommen.
Ja.
Das finde ich erstmal mega spannend.
Ich hatte aber auch eher das Gefühl, aber das ist natürlich mein Gefühl und das kann ich überhaupt nicht verifizieren, dass er so zurückhaltend war, weil er vielleicht befürchtet hat, dass da eine Kritik meinerseits käme, so quasi quietscht nicht rum von Box zu Box. Oder also es müssen sich alle bitte ordentlich benehmen, keine Ahnung, ja. Also so ein bisschen hatte ich bei ihm immer das Gefühl, wie wenn ich ein strenger Lehrer wäre, der in einer Schularbeit durch die Gänge geht und sagt, es schummelt keiner, es tratscht keiner. Er hat sich eher so verhalten. Ich weiß, dass das jetzt sehr vermenschlichen ist, aber den Eindruck hatte ich doch.
Es passiert
Und
natürlich auch mit Pferden, wenn die aus diesen sehr starken, starren Strukturen kommen, wo sie ganz wenig die Möglichkeit haben, sie selber zu sein, sondern im ersten erstmal funktionieren müssen.
ja, genau, ja.
Ja.
Wobei
Also
die ja in Piber auch Struktur gewohnt sind. Also es gibt ja
genau.
da auch einen fixen Tagesablauf. Willst du dir ein Pferd in Piber anschauen, dann richtest du dich nach dem Tagesablauf und da gibt
Das
es kein,
Pferd,
oh, gern um 14:30 Uhr Pferd gucken. Nee, die gehen um 7:30 Uhr auf ihre Riesenweide.
ja.
Wenn du den vorher allein im Freilauf sehen willst, dann bist du Frühaufsteher.
Ja.
Weil Pferde ändern ihren Tagesablauf nicht für den
Nicht.
Menschen.
Ja. Also das finde ich total spannend. Lass uns mal ganz kurz darüber sprechen, wenn ich jetzt so ein Pferd bekomme und dann, ja, vielleicht darf man sagen, sogar resozialisiere in einem anderen System. Da passiert ja was. Da passiert was mit dem Pferd. Das macht aber natürlich auch was mit uns. Und da ist Verantwortung ja auch so ein ganz großes Thema. Was würdest du sagen, was für eine Verantwortung entsteht, wenn man so ein Pferd übernimmt?
Also ich hatte mir natürlich alle möglichen Szenarien ausgemalt. Ich war ja auch schon darauf vorbereitet, dass ich den ganzen Winter separiert habe und vielleicht nächstes Jahr oder also jetzt heuer die zusammenstelle. Und das ging aber alles so unglaublich schnell. Und ich glaube, es ging aber auch nur deswegen so rasch, weil er in ein Umfeld wieder resozialisiert wurde, in dem er groß geworden ist. Also das heißt, er hat ja die Sprache seiner Brüder sozusagen nicht verlernt und er hat sich genau an das wieder erinnert. Wenn ich jetzt an andere Stelle denke, in denen ich vorher eingestellt war, wo so viele verschiedene Pferde, die auch unterschiedlich aufgewachsen sind, zusammengekommen sind. Allein wenn ich nur meine Pferde hernehme, ja, meine Fuchsstute ist wohl in einer Jungpferdeherde groß geworden, aber die war so ein dominanter Schrecken der sieben Weltmeere, dass die, also ihre Mama war wohl auch schon sehr ranghoch und sehr in der Chefposition und die hatte dann die anderen drei Jungtiere sofort mal unterjocht, ja, und hatte einfach nie eine Challenge. Also sie war die Herzkönigin, immer, ja, Kopf ab, vor allem die Brennnessel. Ja, und das war natürlich, wenn man da die Integration von Pferden anschaut, haben die natürlich auch immer ihre eigenen Geschichten mitgebracht, ja. Also in einer großen Herde, die Tappi nicht kannte. Das war eigentlich ein Jahr lang sehr stressig, weil sie sehr gluckenhaft, und sie hatte ja auch früher mal einen Fohlen, aber sie hatte sehr gluckenhaft auf Pina aufgepasst. Und jedes Mal, wenn es in diesem Stall und in Einstellstellen gibt es halt eine Fluktuation, was Neues dazu kam, gab es auch immer wieder Stress. Und diese Situation hatte ich halt einfach jetzt nicht. Ja, wir hatten ausnahmsweise dann eben auch im Oktober die Integration der zwei Cops, aber trotzdem konnte sich Konstantin an seiner Verwandtschaft orientieren und dem irren Lusitano halt.
Und dem irren Lusitano, genau.
Aber den hält
Ich
ja
stelle
noch
mir so ein
nicht.
bisschen vor, wie heißt denn diese Disney-Figur? Dieses kleine Eichhörnchen, was da immer zwischen allen
Ja,
so.
genau so ist er. Er ist
Der hat
genau
Figur, ja.
so. Aber der hat ja den Armener dabei und der Armener, der gibt ihm dann eine Aufgabe, Mandrake-Stöckchen suchen oder ich weiß nicht was. Das ist
Er
wirklich so.
sortiert das dann, ne? Er übernimmt die Verantwortung, ja, genau.
Ja, total.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass das anders so leicht gewesen wäre. Also hätte ich den gekauft und irgendwo eingestellt gehabt, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das der Game Changer war, dass er zu seinen Verwandten zurückgekommen ist.
Das natürlich, das ist ein spannender Punkt. Und das war auch der Grund, warum ich dich gebeten habe, darüber eine Lecture zu machen. Denn da verändert sich ja ganz viel, wenn wir Pferde im Kontext ihrer Biografie auch betrachten. Du hast jetzt großes Glück gehabt, dass du quasi einen Teil seiner Familie sowieso schon zu Hause hattest. Das ist ein großes Geschenk. Wir wissen, das ist für die meisten Menschen ja nicht real, aber trotzdem dürfen wir ja das Geschenk, wenn es da ist, dann auch annehmen und sagen, super, dass es gepasst hat. Was wünschst du dir, wenn du unseren Hörern was mitgeben möchtest oder Pferdemenschen was mitgeben möchtest aus Konstantins Geschichte? Was wären so die Key Learnings?
Also, boah, da gibt's so wahnsinnig viel. Ich glaube, wir sind sowieso in einer guten Bubble unterwegs, wo es ja auch nicht so stark um die Nutzung des Pferdes geht, ja. Also das Schlimmste für mich war in den ersten Einheiten mit Konstantin, dass ich das Gefühl hatte, er schaltet sich mental da so ein bisschen weg und akzeptiert, dass ich seinen Körper jetzt für was einfach nutzen werde. Und das möchte ich eigentlich so nie mehr erleben oder habe es natürlich bei meinen Pferden auch nie so erlebt. Und ich denke mir, wenn man den Unterschied erlebt und gesehen hat und wie sich ein Pferd dann verändert, das sind eigentlich auch die Dinge, die wir in die vielen Diskussionen, die wir jetzt rund um den Sport haben, natürlich mit einfließen lassen müssen. Und ja. Richtig reiten oder richtig ein Pferd arbeiten hilft. Aber letzten Endes war es die Haltung, die familiäre Struktur, in der er sich sofort wohlgefühlt hat, die ein gutes Pferdeleben und ich würde auch meinen, sagen wir, meine Pferde müssten da jetzt jeden Tag einen Auftritt hinlegen. Das würden die trotzdem gut machen, so wie sie gehalten werden. Also Haltung ist einfach wirklich alles und vor allem auch ein gutes soziales Umfeld für die Pferde.
Das buffert schon ganz schön viel ab, ne? Ja.
Ja.
Du hast einen anderen ganz wichtigen Satz gesagt, den ich gerne noch mal rausarbeiten möchte, nämlich, dass du das Gefühl hattest, dass das Pferd nur seinen Körper zur Verfügung stellt.
Ja.
Und ich finde es unheimlich wichtig, das so rauszuarbeiten, denn die Frage, die wir uns ja auch stellen dürfen, ist das noch richtiges Reiten, wenn das Pferd nur seinen Körper zur Verfügung stellt? Also wie viel hat richtiges Reiten nur mit Biomechanik, mit Technik zu tun? Und wie viel hat das eigentlich mit einer Integration von Body, Mind and Soul?
Ja, und das ist ja auch genau das, oder?
Ja.
Natürlich muss ich mir immer die Frage stellen, wie passt das zu meinem Pferd? Und jetzt, der Mandrak hatte ja kein physisches Problem. Der ist kein Reha-Fall, der ist ein gesunder, strammer Lusitano. Und der hat auch genug Faszienspannung, genug, also ich sage jetzt einmal, dem seine Lebensfreude
Ja.
Hat ihm mehr Kompetenz mitgebracht, mich im Gelände, und ich bin auch nicht. Also gerade bei den ersten Ritten bin ich den ganzen Schritt gegangen zum Beispiel. Nur eine kleine Passage. Also ich habe auch mein Pferd physisch an das Reiten gewöhnt. Mhm. Aber sein emotionaler Zustand hat ihn schon in eine Lage versetzt, mich gesund zu tragen, wo es nicht wichtig war, dass der Unterkiefer richtig rotiert. Und das ist die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssten. Was können wir dazu tun, dass das Pferd den emotionalen Zustand mitbringt? Faszientraining beim Menschen ist ja mittlerweile zum Beispiel auch gerade bei Depressionen ein ganz wichtiger Punkt, weil sich die faszialen Strukturen verändern, wenn ich bei einer Depression immer mit hängenden, nach vorgezogenen Schultern unterwegs bin. Wenn ich so meinen Tag verbringe, verändert sich meine Atmung. Es verändert sich wahnsinnig viel. Es verändert sich, wie ich mich in meinem Körper fühle. Die Frage ist es dann, und das möchte ich mir jetzt auch nicht anmaßen, ja, aber ich sage jetzt mal, wenn wir so eine depressive Winterphase haben, ja, ich schaue hinter dir quasi aus dem Fenster und denke mir, es ist grau, ich will nicht, ja, da hänge ich dann auch, ja, aber ich hatte neulich mit Freunden eine kurze Session mit zeig mir deinen schlechtesten Musikgeschmack und wir haben so wir haben uns so abgehauen über dieses Lied und es war eine Stunde Lachen ohne Ende und nach dieser Stunde Lachen ohne Ende habe ich mich ganz anders gehalten. Und natürlich hätte ich mich nach einem effizienten Faszientraining auch anders gehalten, aber es ist die emotionale Komponente einfach sowas von nicht zu unterschätzen. Und es waren auch die Kleinigkeiten wie, wenn ich im Sommer die Pferde in der Box aufgestallt hatte, dass ich, also meine Jungs sind ja da meistens eh sehr verfressen, ich kann alle Türen offen haben, wenn ich dann Heu einfütter, es geht da keiner weg, ja. Aber der Konstantin wurde eines Tages neugierig und ist mir auf die Stallgasse getürmt, ja. Ganz langsam, ganz vorsichtig, ebenso nicht erwischt werden bei der Schularbeit, ja. Und ich habe dann einfach so drüber gedacht, Herr Konstl, was machst denn da?
Was machst denn du da?
Ausgebrochen. Ja. Oh, so wind und verwegen, ja. Und man hat einfach wirklich gemerkt, wie sich das Gesicht dieses Pferdes verändert. Oder auch Pina, die, wenn ich die am Abend jetzt schlafen lege, sozusagen, also die ist jetzt am Tag am Paddock mit einer anderen Stute und einem anderen Vollblüter. Und die geht aber nachts zum Heulosefressen in die Box jetzt über den Winter. Das tut ihr gut. Und ich hole das Pinchen aber immer ohne Halfter ab, nehme es dann einfach mit, ja, und spiele mit ihr in Zeitlupe. Es ist nicht so, dass sie über den Hof galoppiert. Sie geht gemächlichen Schrittes
vor. Auch eine alte Dame jetzt langsam, ne?
Ja. Mhm. Sie geht gemächlichen Schrittes vor und ich ganz hinter ihr so, oh Gott, nein, das Vollblut ist ausgebrochen, ich werde es nicht finden. Und sie findet das so lustig. Weißt du, sie, die gerade immer so die Ernsthaftigkeit und die, ich bin total korrekt und ich mache alles total korrekt, ja. Und manchmal muss man den Pferden erklären, hey, du bist wild und verwegen.
Ja.
Und dann werden sie wild und
verwegen. Dann werden sie auch wild und verwegen.
Genau.
Ja, genau.
War ja auch, das muss ich noch kurz einwerfen, letzte Woche hatte ich die zum Spielen, die Konversanen, in die Halle.
Die Konversanen, ich finde es so schön, wie du das sagst. Die Konversanen waren in der Halle, ja.
Ja, und das ist so witzig, weil davor waren Mantrak und Amena alleine. Mhm. Und bei denen geht einfach die Post voll ab, ja. Also Mantrak macht dann lauter Spins auf der Hinterhand, also das kann er halt einfach, ja. Und Amena muss um ihn rumrennen und möchte ja ihn gern in die Schnauze beißen, ja. Und der Lusitano ist halt super wendig. Und die Konversanen gehen zunächst mal einfach schauen, ob irgendwo noch Leckerlis verloren habe. Also die machen zuerst Scentwork.
Die machen erst Scentwork zum Warmwerden, ne? Ja.
Genau. Und dann stellen sie sich alle drei vor den Spiegel.
Und finden sich schön.
Und schauen mal, ja. Und dann ist es immer so ein bisschen lustig, weil man beobachten muss vom Charakter von deren Typen. Sie würden ja gerne, also du schmeißt in den Ball rein oder so und dann sollen zucken. Nein, aber nicht die Kontenance verlieren. Und dann muss man sich einfach, also ich habe mir dann einfach, wenn ich ganz böse bin, haue ich mir dann einen Schlager rein und tanze wild durch die Halle zu Helene Fischer und krieg solche Blicke natürlich, gell? Also
wenn ich ganz böse bin. Schön, ja.
Aber sie machen dann mit, ich verrate sie dann aber nicht. Deswegen machen wir das auch in der Halle. Also Amena und Mantrak werden es nie wissen.
Okay, das ist okay. Wir erzählen das niemandem, das bleibt unter den Konversanen quasi.
Genau.
Sehr schön. Genau, lass uns das hier so stehen lassen. Ich plane immer so 30 bis 45 Minuten Podcast. Klappen tut das selten. Jetzt sind wir schon wieder bei einer Stunde. Richtig, genau. Meine Tochter würde jetzt sagen, hä? Ich freue mich auf jeden Fall mega auf deinen Vortrag, denn du machst da ganz viele wichtige Punkte auf und dann dürfen wir dem Konstantin zusehen bei seiner Entwicklung, die er bis jetzt gemacht hat und spätestens nächstes Jahr gucken wir uns den dann nochmal an, was er dann in den 12 Monaten danach nochmal gemacht hat, aber der Start ist total vielversprechend.
Unbedingt.
Und dann wünsche ich dir und deinen Konversanen, aber auch den anderen Schimmeln, eine gute Zeit, bis wir uns hier wiederhören. Danke.
Tschüss, Selina.
Bis bald.